Also gut, dann fange ich jetzt mal an. Erstmal Mahlzeit all zusammen und ein schönes Sonnenwendfest noch nachträglich und vorträglich ein schönes neues Jahr. Und ich möchte euch was über Chipkarten oder jetzt am Anfang allgemein über Karten und im Zusammenhang mit Überwachungen und wo Karten eingesetzt werden, erzählen. Als erstes möchte ich mal den Unterschied zwischen Pseudonym und Anonym erklären, weil der doch teilweise verwaschen wird zum Gebrauch. Pseudonym, das sind Handlungen mit einer alternativen Identität verbunden, also meinetwegen im Irk mit einem Nick oder mit irgendeiner Nummer. Und bei Anonym ist eine Handlung mit keiner Identität verknüpft, wie zum Beispiel bei Münzen oder so. Die haben keine Nummer drauf, keine Identität verknüpft. Und der Unterschied ist der, wenn ich bei Pseudonym eine Handlung einer Person zuordnen kann, dann kann ich auch alle anderen Handlungen dieser Person zuordnen, was ich dann nachher noch darauf eingehen werde. Chipkarten, also angefangen mit Chipkarten, hat es noch mit den Nicht-Chipkarten, mit den geprägten Karten. Und da waren eben drauf, es sind bei Kreditkarten, angefangen hat es mit Diners Club, das war in den 50ern, und da ist drauf Name, Kartennummer, Gültigkeitsdatum. Da gibt es dann diese Ritsch-Ratsch-Geräte, wo die Karte reingelegt wird und dann diese hochgeprägten Ziffern durchgedrückt werden. Hat man halt alles auf Papier. Und da passen etwa 40 Zeichen drauf. So, dann ging die Entwicklung weiter zu Magnetkarten. Die sind jetzt schon mal computerlesbar und damit auch automatisch auswertbar. Billige Leser, teure Schreiber, da sind drei Spuren drauf mit der angegebenen Kapazität. Und da ist dann hauptsächlich immer noch eben Name und Kontonummer drauf. Bei den weiteren Slides hier habe ich immer diese ganzen Nummern hier rot markiert, so als quasi durchgehender roter Faden durch die ganzen Folien hier und die ganzen Kartenthemen. Dann ja, eine Weiterentwicklung, das waren so Barcode-Karten, die mit ganz normalen Barcode-Scannern zum Beispiel an Kassen auch lesbar sind. Die passen drauf 12 Ziffern, was nicht besonders viel ist, aber für Kundennummer reicht es zum Beispiel. Und es gibt auch 2D-Barcodes, die halt eine höhere Kapazität haben, aber werden halt nicht so häufig verwendet. Ein Beispiel für eine Kundenkarte ist diese Payback-Karte. Hier ist die Kundennummer und die sieht man auch wieder hier in diesem Barcode drinnen. Damit bekommt man Rabatte, wenn man bei diesen Läden hier wie einkauft und die Karte vorlegt und die ganzen Käufe mit seinem Namen verknüpfen lässt über diese Kundennummer, die irgendwo hinten drin in einer Datenbank abgelegt ist und dann auch mein Name dazu steht und meine Adresse. Und da bekommt man pro einen Punkt, pro eingekauften 50 Cent, 1 Euro oder 2 Euro, je nachdem, wo man einkauft. Also Tankstelle ist irgendwie 50 Cent, 2 Euro pro Punkt, die man ausgeben muss. Und glaube beim Kauf oder irgendwas ist ein halber Euro oder so. So, und wenn man jetzt, dann muss man jetzt Punkte sammeln und nach 3200 Punkten, was also 1600 bis 6400 ausgegeben Euro Geld bedeutet, bekommt man also schon eine Funkmaus. Und wenn man dann schafft, in dem Verfallszeitraum, ich denke, die halten ungefähr ein Jahr die Punkte, also wenn man es in einem Jahr schafft, bei Kaufhof und Dea und was weiß ich, so zwischen 15.000 und 60.000 Euro auszugeben, dann bekommt man also schon eine PlayStation 2. Also recht großzügig und ja, und dafür halt dann seinen Namen irgendwie dann hinterlegen und seine Adresse und was man halt ankauft. Um, wenn man dran denkt, dann halt auch diese Punkte ausgeben kann. So, dann kommen wir jetzt zu den Chipkarten, wie versprochen. Die sind jetzt diese Plastikkarten mit integrierten ICs. Die Anfänge, die waren so 68 bis Mitte 70er in Deutschland, in Japan und in Frankreich. Und das fängt also mit relativ einfachen Karten an, diesen Speicherkarten. Da passen so 256 Byte drauf. Das entspreche ich vier Textzeilen. und geht bis hin zu ja, so 8 Kilobyte rum. Das sind immerhin schon 1,5 Schreibmaschinenseiten. Die sind also les- und meistens auch schreibbar. Teilweise gibt es einen Schreibschutz mit einer PIN drauf. Und verbreitete Protokolle sind dieses I2C von Philips und noch 2-Draht, 3-Draht. Das hier ist so eine fest verdrahte Sicherheitslogik, die regelt halt den Zugriff auf das interne EEPROM und es geht halt hier Halbduplex über so eine I/O-Leitung und halt, was halt sonst noch so ein Zeugs braucht, Takt und Ground- und Spannungsversorgung. Ein Beispiel für so eine Speicherkarte ist diese Kundenkarte von DBEC. Das ist ein Bäcker, wie man schon irgendwie vom Namen her irgendwie vermutet. Da bekommt man auch irgendwie Rabatte. Wie viel genau kann ich nicht sagen. Also die Prospekte, die waren nicht sehr auskunftsfreudig darüber. Auswertung glaube ich nicht, dass die recht viel machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, was es an Informationen bringt, wenn man weiß, ob jemand Mohnbrötchen oder Sesambrötchen isst. Aber gut, ja, können halt Adressen sammeln und vielleicht auch Werbung zuschicken, ich weiß es nicht. Jedenfalls kann man da mal drauf gucken auf diese Karte und vielleicht nochmal hier die Summe hier kurz einprägen. Und wenn man die Karte jetzt mal ausliest, dann sieht man also wieder hier in Rot dargestellt diese Kundennummer. Und das ist im Prinzip ja, die einzige offensichtliche Information drauf und vermutlich auch die wichtigste. Kann sein, dass dann noch der Zähler drauf ist, der die Punkte zählt, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls die ganzen Namen oder das, was ich beim Antrag angeben musste, die werden halt in der Hintergrunddatenbank liegen. Was komplizierter ist, sind diese Telefonkarten, die jetzt hier hauptsächlich weiß ist. Das ist noch ein bisschen eine komplizierte Speicherkarte, da sind eben drauf ein bisschen Sicherheitslogik, ein bisschen zur Authentifizierung der Karte, damit sie sich nicht so leicht fälschen lässt. Und die Karte hat auch noch eine Seriennummer drauf. Das heißt also, wenn ich mit einer Karte telefoniere, dann bin ich nicht anonym, sondern pseudonym, wie am Anfang erklärt. Und wenn ich die ersten zwei Mal irgendwo nach Hause telefoniere und es beim dritten Mal dann irgendwelche Erpresseranrufe durchführe, dann könnte es vielleicht sein, dass man dann auf mich zurückkommt, eventuell. Mikrofon.
Lässt sich umgehen für Telefonkarten, zum Beispiel aufladen, unendlich viel Guthaben, alles, was man so machen kann?
Weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls komplexer als die vorher gezeigten PIN-Abfragen. Das meine ich mit komplexer, dass da noch ein bisschen mehr Gates irgendwie verwendet werden, wie sicher die sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, jetzt mal als Beispiel, ein ganz krasses Beispiel dagegen, eine brasilianische Telefonkarte. Da drauf sind keine Chips, sondern es sind Spulen drauf. Diese Spulen sind auch nicht irgendwie durchnummeriert oder so. Das heißt, also auf dieser Karte sind keine Nummern drauf. Und damit waren sie auch nicht vom Telefon her unterscheidbar. Und damit ist hier auch wirklich anonymes Telefonieren möglich. Wenn man die Karte jetzt von hinten anguckt und die Karte auch schön dreckig ist, dann kann man hier so ganz leicht diese kleinen Spulen hier erkennen, die dann beim Telefonieren irgendwie durch Induktion durchgebrannt werden. Also das ist mal was Schönes für die Privatsphäre. Dann ein Beispiel aus der Schweiz für so eine Speicherkarte ist diese Cinecard. Das ist eine Guthabenkarte für Kinos. Gibt es vermutlich in Deutschland auch irgendwo. Die Karte kostet hier 50 Schweizer Franken. Das sind so 33 Euro rum. Ist damit für eine Speicherkarte eigentlich auch schon ziemlich teuer. Und in der AGB steht drin, die Karte ist Eigentum und darf trotzdem von denen angezogen werden. Die Karte ist erstmal personenungebunden und damit pseudonym, weil da auch wieder eine Seriennummer drauf ist. Aber ich kann mir diese Karte im Web registrieren lassen und muss dort dann meine Kundennummer, die auf der Karte steht, angeben. Und damit kann ich dann wieder so ein Bonuspunktprogramm teilnehmen. Und damit erkennen wir für 18 Kinobesuche einen gratis, das ist ein 5,3% Rabatt. Und damit sind halt auch meine Kinobesuche, ich weiß nicht, wie interessant das jetzt ist, zumindest irgendwo in einer Datenbank im Hintergrund mit meinem Namen eventuell verknüpft. Dann gehen wir mal zu den Prozessorkarten, zu den Smartcards. Die haben also im Unterschied zu den vorher genannten Karten eben keine feste, fest verdrahtete, fest vergeltete Adresslogik, sondern darauf ist also ein Mikrocontroller mit allem Drum und Dran. Und die sind also zumindest bei der Herstellung ziemlich frei programmierbar, sind deswegen wesentlich flexibler. Und weil sie schon mal teurer sind, deswegen neigen die auch eher dazu, größere Sicherheitsfeatures einzubauen, als sie bei so billigen Speicherkarten drin sind und auch finanzierbar sind. Ein Beispiel für so eine bisschen Prozessorkarte, also die emuliert zumindest Prozessorkarte, ist hier die Britney Spears Chipkarte als Zugangsschutz zum Britney Spears Webangebot mit irgendwelchen Filmchen oder so. Kundengerecht designt und mit USB-Karten ist er dazu. Nur so als kleines Beispiel. Und dann kommen wir gleich mal zur Kommunikation per Funk, weil es sich auch wieder schöne Möglichkeiten bietet. Da fängt es auch wieder an bei diesen Diebstahlsicherungen. Das sind Ein-Bit-Transponder, das heißt also, das eine Bit-Information ist, der Transponder hier ist in der Schranke drin oder nicht, also es piepst oder es piepst nicht im Ausgang. Schleusenbreite bis 2 Meter und das hier ist so ein besonders schönes Exemplar. Hier sieht man den Kondensator und dann die Spule außenrum und mit diesen Teilen hier ist er dann wohl entwertet worden und kurz geschlossen worden, damit nicht mehr piepst beim Rausgehen. Dann gibt es hier einfache Transponder, Frequenzbereich 100 kHz bis 2,4 GHz. Die sind entweder read-only und da ist dann halt nur eine Seriennummer drin. Also wenn die in den Leserbereich reinkommt, dann plärrt die ihre Seriennummer raus. Und es gibt auch welche, die sind beschreibbar. Speichergrößen 8 bis 512 Bytes, also 8, das wäre halt nur diese Seriennummer. Und 512 Bytes, so wie diese einfachen Speicherkarten. Die Reichweiten gehen hier bis 10 cm oder wenn man eine Batterie reinpackt, auch bis zu 10 Meter. Und das sind größtenteils proprietäre Systeme. So ein Picotag, das ist also auf Folie aufgedruckt und ein ziemlich labbriges Teil. Hier sieht man den kleinen Chip und das außenrum ist die Antenne. Dann gibt es zum Beispiel in Form eines Glastransponders. Größe ist, oder war zumindest mal, ich weiß nicht, wie jetzt der aktuelle Durchschnittswert ist, ungefähr 2 cm lang und ein paar Millimeter Durchmesser. Und die arbeiten bei 135 kHz, eine Reichweite von so 15 cm und das drauf, also eine Seriennummer und diese ganzen sind read-only. Also das hier ist wohl die Antenne und da vorne ist die Elektronik drin. Und dafür gibt es also auch ganz interessante Einsatzmöglichkeiten, nämlich den Verichip. Das ist also ein Glastransponder, der nicht für Kühe gedacht ist, sondern für Menschen. Hergestellt von Applied Digital Solutions, USA. Hat hier diese Dimensionen. Darauf passen 126 Byte Daten und die enthalten natürlich auch eine Seriennummer. Also ursprünglich ist so angepriesen worden als für medizinische Anwendungen irgendwie, was sind für alte Leute oder so. Nach dem 9.11. hat sich das Blatt zum Gunsten von Applied Digital Solutions gewendet und die haben dann also recht bald schon so vorgeschlagen, dass man doch damit auch Ausländer markieren könnte zur Identifikation. Ist letzte Zeit wieder so ein bisschen ins Gerede gekommen, in die Presse gekommen, weil die amerikanische Gesundheitsbehörden, also ich glaube FDA, wie die heißen, diesen Verichip freigegeben hat für allgemeinen Einsatz ohne irgendwie medizinische Bedenken. Momentan gibt es hier eine Vorregistrierung für das Get-Chip-Programm. Also damit wollen sie wohl die Geeks oder irgendwas ansprechen, damit sie da sich schnell registrieren, um dann bei den Ersten zu sein, die dann so ein Ding in den Arm zu bekommen. Also es wird wohl irgendwie in den Oberarm reingespritzt. Und die ersten 100.000 bekommen einen Rabatt von $50 und genauso wie die Applied Digital Solution Aktionäre. Was dann endgültig kosten wird, darüber lassen sich dann nicht aus. Ein anderes schönes Produkt, was auch, wo Applied Digital Solutions Patente drauf hat, das sind Digital Angel, das ist für Kinder, Senioren und Haustiere gedacht. Und das ist so ein Gürtelclip, der dann per GSM und GPS meldet, wo das ganze Ding ist. Und als Leistungen werden unter anderem auf dieser Webseite aufgezählt Wander Alert. Also damit kann man wohl Regionen definieren, in der sich jemand aufhalten darf. Und wenn er diese Region verlässt, dann wird also eine SMS oder ein E-Mail an den Überwacher geschickt und mitgeteilt, dass er die Region verlassen hat. Und dann gibt es also speziell hier bei diesem oder auch bei dem vorgenannten Verichip so die Meldungen auf den christlichen Webseiten, The Mark of the Beast, 666 und so. Und dann von Digital Angel gab es so am Anfang zumindest dieses Symbol hier. Und dann kam also jemand auf die Idee und es hier hat er irgendwie dumm umgedreht. Und dann hat er hier noch so ein bisschen nachmarkiert. Und schon ist man bei der 666. Also ein wahres Teufelswerk. Also zumindest auf fundamentalistischen christlichen Seiten. Dann gibt es andere Anwendungsbereich, was jetzt weniger Menschen betrifft, aber zumindest auch so ein bisschen Leistungsfähigkeit zeigt, diese Containermarkierungen, die so um Gigahertz bis 2 Gigahertz rumarbeiten, die haben eine Batterie drin, die kommen damit auch schon 13 Meter weit, was eine ganz gute Reichweite ist. Und da muss man dann nicht mehr so einem Laser dann so ganz knaucht dann eben vorbeischleichen, sondern kann wohl im Auto auch ein bisschen durch die Gegend fahren. Lebensdauer sind 10, 15 Jahre, was etwa der Haltbarkeit auch von so einem Container entspricht und damit auch dann in Ordnung ist, wenn die Batterie dann irgendwann leer ist, wenn der kaputt ist. Und da drin sind 16 Byte Informationen über Gewicht, Größe und auch wieder halt die Seriennummer. Dann anderer Anwendungszweck für kontaktlos sind diese Championship, die wohl hier mal zumindest diskussionsweise gedacht waren für einen Kongress irgendwo, für einen Austritt irgendwie, habe ich mir erzählen lassen. Ursprünglich gedacht ist für Zeitmessung beim Marathon, wo man die an diese Schuhe hinbindet und dann über irgendwelche Rattanmatten irgendwie mit eingebautem Laserantenne drüber wandert, um registriert zu werden im Start- und Zielgebiet. Und die arbeiten hier auch wieder bei 135 kHz. Dann kommen wir zu den kontaktlosen Speicherkarten, wo halt schon ein bisschen mehr drauf passt. 100 kHz bis 13,5 MHz. Die gehen halt nur bis maximal 1 Meter weit, wenn keine Batterie drin ist, weil die halt mehr Saft brauchen. Und zu den einfachen Transportern können sie halt noch also Authentifizierung und eventuell Verschlüsselung unterstützen. Und die Sicherheit dieser Teile passiert wohl zum größten Teil auf Geheimhaltung. Also es gibt hier Karten, die haben halt Schlüssellängen von 32 Bit, was halt nicht so berauschend ist. Zum Beispiel hier diese Skipass-Karte von Legic, über die ist relativ wenig Öffentlichkeit bekannt. Oder auch Mensa-Karten wie diese hier. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann kann man hier so die Umrisse der Gegend erkennen, wo der Chip angebunden ist. Das ist eine MyFair-Karte. Die arbeiten bei 13,5 MHz, das ist relativ verbreitet und die gehen halt nur bis 10 cm weit, was für Fernüberwachung sag mal, nicht gut geeignet ist, weil man dann doch relativ nah hin muss. Weiter gehen es deswegen nicht, weil die halt eben ihren Strom brauchen. Und Stromversorgung über größere Mengen klappt wohl bei diesen Dingern nicht. Eventuell vielleicht, wenn man dabei in Kauf nimmt, dass dann der Träger mit geröstet wird. Für den Zweck, wo es eigentlich gedacht ist, nämlich zum Bezahlen, ist aber auch nicht so schlecht, weil man doch möchte, dass von seiner Karte sein Brötchen abgebucht wird und nicht auch nur die Brötchen vom Vordermann und Hintermann, was halt bei größeren Reichweiten dann eventuell ein Problem darstellen könnte. Und da passen eben 16 Sektoren drauf mit je 4x16 Byte-Blöcken. Im ersten Sektor steht natürlich wieder die Seriennummer drin von der Karte. Und ja, Anwendungen haben normalerweise 48 Byte Platz und sind auch noch Zähler drauf. Da sind die Schlüsseln, ich glaube, 48 Bit. Wenn man ein bisschen sucht, finden wir im Netz die Doku dazu. Ja, öffentlicher Verkehr. Das ist halt so ein klassischer Anwendungsfall für kontaktlose Karten. Hier in Deutschland vielleicht nicht so sehr, aber vor allem in Asien sind die recht verbreitet, auch diese MyFair-Karten. Und da kann man verschiedene Modelle unterscheiden, wie dann damit abgerechnet wird. Das fängt an hier so bei Festbetrag, bei Fahrtbeginn. Also wenn man mit der Karte reingeht, wird einfach beim Reingehen dann irgendeine Einheit, die dann, was weiß ich, einen Euro darstellen soll oder so, abgebucht. Dann es geht weiter hier Betrag abhängig vom Einstieg- und Ausstiegspunkt. Da wird man also beim Reingehen wird man erfasst. Und dann hier beim Rausgehen wird dann halt entsprechend den Fahrstationen oder so dann abgebucht. Und dann die, was am meisten Spaß macht, sind diese Bestpreisabrechnungen. Da werden also die ganzen Fahrten beim Rein- und Rausgehen protokolliert, wann man wo eingestiegen ist und wieder rausgegangen ist. Und dann wird es einfach in der Datenbank im Hintergrund dann monatelang gespeichert. Und am Ende des Monats bekommt man eine Rechnung und wird halt dann vom Konto abgebucht. Und das heißt also, bei den Karten, bei diesem System ist es unerlässlich, dass man halt in der Datenbank hinten dran mit seiner Karte und seinen Fahrten irgendwo verbunden ist, damit die halt abrechnen können. Die ersten beiden könnte man auch irgendwie pseudonym oder anonym realisieren. So, EasyRide ist so ein Schweizer System. Da gab es Tests in Genf und Basel. Und da ist die Karte mit Kunde und Bankkonto verknüpft, wie schon gesagt, mit dieser Bestpreisabrechnung. Und im Prinzip ist es nicht eine Karte, sondern es sind zwei Karten in einer Karte. Die eine Karte ist für den Einstiegsbereich und den Ausstiegsbereich gedacht. Und dann ist da noch eine zweite Karte eingebaut, die batteriebetrieben ist. Und die haben größere Reichweiten. Das heißt also, dass in einem Straßenbahnwagen oder in einem Bus sind 1 bis 2 Laser irgendwo an der Decke installiert und die können die ganzen Leute erfassen, die in diesem Bus drinnen sitzen. Wahrscheinlich noch so als zweite Sicherung, wenn halt irgendjemand unbemerkt irgendwie aussteigen sollte oder so. Aber größere Reichweite heißt auch, man könnte theoretisch durchaus einen Laser irgendwo an markanten Punkten positionieren und gucken, wer da alles vorbeigeht. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht in der Nähe von irgendwelchen Botschaften oder irgendwelchen interessanten Punkten, die sich halt irgendjemand denkt, dass interessant wären oder so. Und ja, ich denke mal so 5 Meter ungefähr würde schon weit gehen. Dann gibt es ja noch nicht so lange, also seit 2001 müsste Standard fertig sein, für contactless Prozessorkarten. Die gehen also wegen des hohen Energieverbrauchs auch nur maximal 10 cm weit. Frequenz bei 13,5 MHz, weil auch die CPU ja noch ihren schönen Takt braucht und man sich da leichter tut als bei den 135 kHz. Normal sind Dual-Interface-Karten, die also sowohl kontaktlos als auch mit Kontaktinterface arbeiten und ansonsten verhalten sich genauso wie normale Smartcards. Dazu möchte ich so ein bisschen eine Anführung zeigen, um da auch ein bisschen Vorstellungen geben zu können, was die Technik ja daran so leisten kann. Wer schon von mir letztjährig oder vorletztjährig Vorträge über Chipkarten gehört hat, der wird sich jetzt ein bisschen langweilen oder der auch mehr Technik davon wissen möchte, wird sich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht fühlen, aber nur mal so als Grundlagen. Also hier sieht es also wie im Gegensatz zu diesen Speicherkarten von vorhin schon deutlich komplexer aus. Ich habe hier meine CPU drin, das sind so meistens 8-Bit-Mikrocontroller, bis hin zu 32 gibt es auch. Und dann habe ich halt die normalen Datenspeicher, was halt Computer halt brauchen, und ROM hauptsächlich für Programme, EEPROM für die Daten und RAM, das halt auch irgendwie arbeiten kann. Und nach außen hin auch wie mein IO-Pin. Und was halt als ganz wichtig ist, der IO-Pin geht wirklich an die CPU drin. Also die CPU kontrolliert den ganzen Datenverkehr nach außen. Und dann gibt es halt eben noch so Co-Prozessoren, die halt irgendwie für Schlüsselberechnungen oder irgendwas arbeiten, erledigen, damit es schneller geht. Was halt gerade so auch bei kontaktlosen Sachen wichtig ist, was da so eine markante Zeit sind, so 100 Millisekunden, die irgendwas brauchen sollte, weil das so die Zeit ist, wo man so eine Karte irgendwie an einem Laser vorbeizieht. ROM, also so mal als Platzbedarf, ROM, wenn es 1 Bit 1 wäre, dann wäre EEPROM 4-mal so groß und eine RAM-Zelle wäre 16-mal so groß. Es hat auch Auswirkungen auf die typischen Größen. Also Karten haben so 6 bis 240 Kilobyte ROM für Programme. EEPROM so ein halbes bis 80 Kilobyte. 80 Kilobyte sind also schon 160 Schreibmaschinenseiten, die da drauf passen. Was schon relativ viel ist. Aber gut, Röntgenbilder und so wird man nicht drauf kriegen. Aber zum Beispiel, wenn für medizinische Anwendungen irgendwie diese Krankheiten nach ICD-10 kodiert, ist da auch wirklich überhaupt kein Problem, auch für die größten Hypochonder. RAM sind dann 128 Byte bis 8 Kilobyte. Die Kommunikation nach außen, wenn man so eine Karte erstmal anschaltet, dann kommt diese ANSI to Reset, der so Informationen über Protokolle liefert, über Timing-Geschichten, was für Art von Protokollen etc. Das übergehe ich jetzt mal ein bisschen schneller. Ja, Befehle an Chipkarten, die sind immer so APDU, nennen sie sich, sind so aufgebaut, relativ fest, haben vorne im Prinzip einen 4-Byte-Header dran, wo Klasse und Kommando spezifiziert, 2 Parameter-Bytes. Und dann kommen die Daten. Die Daten sind bei Karten heutzutage normalerweise können maximal so 256 Byte lang sein, weil ich hier nur einen Längenbyte habe. Es gibt im Standard noch für 2 Längenbytes, aber kenne ich keine Karte, die das tut. Wenn man mehr Daten, also bei aktuellen Chipkarten rumschaufeln muss, muss man die halt dann zerlegen auf mehrere Kommandos. Und dann kann ich hier halt von der Karte her Daten abholen, maximal so 56 Byte. Und hier so ein Statuswert, das halt Auskunft ergibt über, ob das Kommando erfolgreich war oder nicht. Gut, Kommunikationsprotokolle, T0 ist zeichenorientiert, T1 ist blockorientiert, ist neuer und netter. Noch ein bisschen Technik, weil es so schön ist und weil es so neu ist. ISO 14443, also vom letzten Jahr. Hier 4 Teile, physikalische Eigenschaften, Funksignale, Initialisierung und Antikollision und Übertragungsprotokoll. Das ist also für diese kontaktlosen Smartcards. Und mal so als rauspicken, so als kleines Goodie, die Antikollision, weil das halt noch, sag mal, ein interessantes Feature an diesen Karten ist. Man kann halt am Geldbeutel, können auch mehrere Karten drin sein und dann kann ich halt den Geldbeutel auf den Kartenleser drauflegen oder an die Wand halten oder sonst irgendwas mitmachen. Und der Leser kann sich halt auch wirklich gezielt eine rauspicken von diesem ganzen Kartenstapel. Und dann der Leser, der plärrt halt dauernd in die Umwelt raus an Select und dann in dem Fall sind halt 2 Karten gerade im Geldbeutel drin und dann antworten die mit ihrer Seriennummer, mit ihrer Unique ID. Und plötzlich gibt es hier eine Kollision. Und aufgrund der Codierung sieht der Leser, da war eine Kollision da. Also war hier mal eine 0 und mal eine 1. Und deswegen versucht er eine 001 mal. Und dann antwortet hier nur noch die zweite Karte. Und dann hat der Leser die ganze Seriennummer und kann damit halt mit einem Select dann die Karte anwählen. Und die sagt dann, ist in Ordnung, ich bin bereit. On-Card-Betriebssysteme. Ja, bei normalen Chipkarten, Smartcards ist ein Dateisystem drauf. Masterfile nennt sich hier das Root-Verzeichnis, nennt sich auch immer 3F00 der Name. Verzeichnisse nennen sich dann darunter diese Dedicated Files. Und alle haben hier eigentlich 2 Byte Dateinamen. Normale Dateien nennen sich Elementary File. Und davon gibt es verschiedene. Es gibt auch verschiedene Klingeltöne. Transparent ist das, was man so normalerweise kennt. Das ist einfach ein Flat-File, wie halt unter Linux, unter Windows etc. Und dann gibt es noch Dateien, die so ein bisschen datenbankartigen Aufbau haben. Das sind so rekordorientierte Dateien. Da kann man also sagen, ich hätte gern Datensatznummer sowieso oder man kann auch teilweise nach Datensätzen suchen, die dann eine feste oder eine variable Länge haben können. Oder es gibt auch so Cyclic-Dateien, die so für Logbucheinträge in zum Beispiel Geldkarten verwendet werden, um da die letzten 15 Buchen oder so abzuspeichern. Und dann wird halt immer der älteste Eintrag überschrieben, wenn ein neuer kommt. Ja, das sind also die Standardwerke, die ISO-Standards 7816. Das geht von 1 bis 5 und dann noch weiter bis zu 9. Was vielleicht ganz lustig ist, das ist die 7. Inter-Industry Commands for the Structured Card Query Language. Das ist also im Prinzip eine SQL-Datenbank auf einer Chipkarte. Das hat sich mal jemand ausgedacht, vermutlich ein Franzose. Und das wurde dann spezifiziert und dann wohl irgendwie ad acta gelegt. Also ich kenne keine Karte, die das auch irgendwie tun würde. Der Standard ist aber ganz nett zu lesen und es also gibt da wirklich Tabellen mit Views und Anwendern und Administratoren und so. Und es ist also ganz nett. Ja, Standardbefehle für so Karten, das ist Dateien erzeugen, anwählen, verwalten, Dateien lesen, schreiben und Authentifizierung des Terminals gegenüber der Karte, des Karteneigentümers, Halters gegenüber der Karte, Karte gegenüber Terminal und zum Beispiel eben auch zum PIN ändern. Ja, einfache Karten, Schlumpersche Multiflex, da ist eben Dateisystem drauf, da sind eben diese Standardkommandos drauf, Kommandos, also auch, bei dieser Karte ist auch ein Zähler drauf, den man verwenden kann. Zum Schutz der Kommandos gibt es noch diese Checksummen, also kryptografische Checksummen, die also MACs genannt werden und die also die Kommandos schützen sollen, wenn sie von irgendwo außerhalb auf den Weg zur Karte machen, dass da keiner zwischendrin irgendwie was verändert. Unterstützen tut diese einfache Karte nur symmetrische Algorithmen, das Triple das und EEPROMs sind hier 3 bis 8K, also auch schon eher ein älteres Modell oder ein billigeres Modell. Dann gibt es diese Signaturkarten, die man halt von Signaturgesetz oder so kennt. Die es zum Beispiel auch auf dem finnischen Personalausweis optional drauf gibt. Die haben einen Kupferzettel drin, der diese ganzen Berechnungen erst möglich macht, weil es ja kein Gigahertz-PC drin. Und die rechnen ihr RSA und DSA aus und eine Signatur braucht etwa eine Sekunde inklusive Overhead. Und dafür braucht man noch Kommandos zur Algorithmenanwahl und um halt die Verschlüsselungssignatur selbst durchzuführen. Hier diese TCOS-Karte, das ist das, was ja die Signaturkarte, die jetzt normal angeboten wird von der Telesec. Die macht eben RSA drauf, die macht eben auch ein DES, Triple DES, Hash-Funktionen. Und die ist also zumindest die erste Karte, die mit dem alten und strengen und überhaupt deutschen Signaturgesetz konform ist und war. Dann gibt es programmierbare Karten mit Java programmierbar. Das ist also ein Marker-Java auf der Karte. Da gibt es ja diese Schemas, wo dann Server Edition und Personal Edition Java und was weiß ich für Javas gibt. Dann gibt es die Micro Edition und irgendwo ganz unten, ganz klein, da ist diese Java-Card. Das ist so halt gedacht, dass man halt noch im Felde noch Code nachladen kann. Und das Ganze noch irgendwie auf einem relativ sicheren Wege, sind langsam und relativ teuer, werden aber zum Beispiel in dem Bereich von GSM eingesetzt. GSM, das ist überhaupt der High-End-Chipkartenmarkt, der die ganze Technik voranbringt. Das sind die ganzen Kids mit ihren Spielen und was weiß ich, was die drauf haben wollen. So mal als kurzer Überblick noch. Also es gibt eben einfache Karten mit ja, Datensicherung und ein bisschen Daten rumschieben. Das sowas reicht für einfache IPA-Systeme. Dann gibt es Signaturkarten, die signieren können, authentifizieren, Verschlüsselungen. Es gibt Java-Karten, die natürlich auch noch signieren können unter Umständen, für einfache Sonderanwendungen und eben speziell programmierte Karten, komplexe IPA-Sachen, Geldkarte, GSM, eventuell auch Karten, die internen Fingerabdrücke vergleichen. Und allgemein kann man sagen, also 80K ist nicht so richtig viel und deswegen kann man die nicht wirklich zum Ablage großer Datenmengen verwenden. Andererseits sind aber durch diese Sicherheitsfeatures von Smartcards auch Offline-Lösungen machbar, die anders vielleicht nicht möglich wären. Also vielleicht, dass man irgendwo einen autarken Leser irgendwo installiert, der halt dann mitprotokolliert, wer vorbeigekommen ist. Zum Beispiel bei Zutrittskontrollen oder so. So, dann mal zum Mobilfunk. In dem Fall ist also die Identifizierungshardware diese SIM, die Subscriber Identity Module. Das ist also eine Chipkarte. Darauf steht die International Mobile Subscriber Identifier. Wieder rot, weil es auch wieder so eine Seriennummer ist. Und im Prinzip kann man dieses Handy mit SIM als eine leistungsfähige, kontaktlose Chipkarte bezeichnen. Das sind eben hier diese Java-SIM-Karten teilweise drin, die eben das Nachladen und Programmieren per Over-the-Air, also wenn es im Handy drinstecken, erlauben. Und das Schöne für irgendwelche Überwachungssachen ist, der Handy-Eigentümer pflegt sein Gerät und liebt es und hegt es und lädt den Akku auf. Und wenn es mal kaputt ist, kauft es sich auch zu eigenen Kosten ein neues. Und dadurch, dass halt auf dieser Karte eine Telefonnummer auch drauf ist und die Leute normalerweise also über ihre eigene Telefonnummer ansprechbar sind, hat man also eine sehr gute Bindung zwischen SIM-Telefon an eine bestimmte Person. Hier mal so ein SIM in Großformat, falls noch einer jemand nicht sein Handy aufgemacht hat. Da gibt es also auch nette Dienste dazu. Da gibt es hier von Swisscom die Friendzone und von Virk Intercom diesen Handyfinder. Das ist jetzt so ein Screenshot von diesem Handyfinder-Webseite. Da kann man also sein Handy registrieren lassen. Und dann können beliebige andere Leute auf diese Webseite gehen, Telefonnummer angucken und sich anzeigen lassen, wo ist denn der Typ mit seinem Handy. Und das Schöne ist, also der Typ, der das jetzt also freigeschalten hat, der musste vorher noch blechen. gut, das ist jetzt halt nur nach Freischaltung, aber man kann sich gut vorstellen, auch dass es halt eben Leute gibt, die halt jetzt nicht, die es uns sowas nutzen können, ohne dass derjenige das freigeschalten hat. Ein anderes witziges Feature ist diese Friendzone. Da kann man sich also auch eintragen lassen. Und dann kann man angeben, auch die Telefonnummer seiner Freunde kann man angeben. Und dann, wenn man irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt hier gerade Vortrag halte und dann kommt hier zum Kongress einer meiner Freunde, dann werde ich benachrichtigt per SMS, dass einer meiner Freunde hier in der Gegend ist. Und vielleicht, dass ich mich ja mit ihm zum Kaffee treffe oder irgend sowas. Ja, so nur kurz, wie funktioniert überhaupt diese Ortung? Also vor allen Dingen in Städten sind ja relativ viele Basisstationen verteilt. Man kann also diese Basisstationen, die haben erstmal Informationen über Signalstärke, eventuell vielleicht auch über Signallaufzeiten. Basisstationen haben Segmentantennen drauf, also sie können zumindest grob peilen, in welche Richtung die ist. Und darüber dann halt vor allem in Städten, wo halt diese Basisstationen relativ dicht aufeinander stehen, relativ gut bestimmen, wo denn jemand überhaupt ist mit seinem Handy. Und das dann auch eventuell mitprotokollieren und irgendwelchen Datenbanken ablegen. Dann noch kurz was zu dem IMSI-Catcher. Der gaukelt also eine GSM-Basisstation vor und empfängt alle rot markierten IMSIs, die in der Umgebung irgendwie so durch die Luft fliegen und flattern. Und damit ist zum Beispiel ein Abhören der Telefongespräche möglich, allerdings nur unverschlüsselt, was man zumindest bei einigen Handys, also bei Nokia und wohl auch bei Siemens mit Symbolen, bemerkt. Aber man kann zumindest auch wieder so mitverfolgen, welche Leute denn irgendwo in der Gegend hier rumlaufen. Ähnlich wie vielleicht vorhin bei diesen kontaktlosen Chipkarten mit den Batterien angebaut. Dann zu den Prepaid-Karten. Also in Deutschland bekommen wir auch Prepaid-Karten, Prepaid-GSM-Karten nur gegen Vorlage von Ausweis, obwohl es wohl vermutlich illegal ist. Allerdings gibt es noch kein endgültiges Urteil. In der Schweiz und vermutlich auch in anderen Ländern kann man GSM-Prepaid-Karten auch ohne Ausweisvorlage kaufen. Das Ganze ist aber eben trotzdem nicht anonym, eben weil die eben sicher drauf ist und deswegen ist auch wieder höchstens pseudonym, auch wenn man sich eine Karte ohne Ausweis irgendwo herkriegt. Dann ein bisschen zum Chipkartengeld. Ich habe hier mal vier Systeme draus rausgepickt, die alle irgendwie einen Grund haben, hier interessant zu sein. Das eine ist erstmal dieses Proton-System, Proton, zum Beispiel in der Schweiz nennt sie es Cash. Proton ist deswegen interessant, weil es die einzige und erfolgreiche E-Purse-Karte überhaupt auf der ganzen Welt ist, die in Belgien relativ viel verwendet wird. Die ganze Geschichte ist viel Geheimnistuerei und deswegen ist ziemlich wenig bekannt. Wichtig ist jedenfalls, dass halt auch wieder eine Börsennummer drauf und deswegen kann die ganze Karte, auch wenn man sie auch ohne Kontobindung irgendwo kriegen würde, höchstens pseudonym sein. Das ist jetzt so eine Schweizer Proton-Karte. Dann zur deutschen Geldkarte, die interessant ist, weil wir halt hier wohl damit zu tun haben. Bei der Geldkarte gibt es ein Schattenkonto, das im Hintergrund in Datenbanken die ganzen Zahlungen mitverfolgt, mitprotokolliert, um rauszufinden, wenn da irgendwelche seltsamen Dinge passieren. Laut Banken wird das Schattenkonto angeblich nicht personenbezogen ausgewertet. Nachprüfen kann man schlecht, man muss ihnen irgendwie glauben oder auch nicht. Normalerweise ist die Geldkarte mit dem Girokonto verknüpft, also wenn man bei der Bank seine ehemals EC-Karte, keine Ahnung wie die jetzt dann heißen, bekommt, oder seine normale Kundenkarte, dann ist da häufig so ein Chip drauf und der ist dann per Konto ladbar und deswegen halt auch mit dem Konto verknüpft. Es gibt auch kontoungebundene Karten. Wenn man Glück hat, findet man auch irgendwo eine und wenn man sich die Beine abläuft, vielleicht in irgendeiner Bank. Die ganzen Karten sind aber wieder höchstens pseudonym, weil halt wieder ein Schattenkontonummer drauf ist. Und außerdem sind so ein Logfall drauf mit 15 Bezahl- und 3 Aufladevorgängen. Damit kann man auch ein bisschen die Überwachung etwas umdrehen. In Logdateien ist zum Beispiel drauf Betrag, da ist die Bezahlsequenznummer, Ladesequenznummer drauf von der Karte. Dann gibt es hier eine Händlerkartennummer, Händlersequenznummer, Händlersummensequenznummer, Datum und Uhrzeit. Und hier diese Händlersequenznummern, die können zum Beispiel darüber Auskunft geben, wie oft denn ein Händler mit seiner Karte irgendwo oder wie oft bei einem Händler mit Geldkarte bezahlt worden ist und wie oft dieser Händler mit der Bank abgerechnet hat. Das ist so eine kontoungebundene Geldkarte, die gab es mal bei der Commerzbank, inzwischen gibt es da auch keine mehr. Ich denke, Raiffeisenbank Jena oder so könnte vielleicht welche haben. Dann hier wieder kontoungebundene Karten sind wieder anonym. Eben nicht, die sind eben pseudonym. Und jetzt als Beispiel mal, jemand geht mit seiner Karte einkaufen, er kauft dreimal täglich Zigaretten im Automaten damit. Er lädt sich einmal im Internet Pornobildchen herunter und bezahlt die damit. Und dann hat er halt noch beim Bäcker irgendwo so eine Kundendatenbank Bonuspunkte auf dieser Karte drauf, was ja teilweise geht. Und sammelt also beim Brötchenkaufen seine Punkte. So. Und damit gibt er halt eventuell seine Identität über diese IP-Adresse oder halt über die Kundenkarte preis, weil da halt eventuell beim Bäcker noch irgendwo die Adressen vorhanden sind. Und damit wäre also zum Beispiel dieser extensive Zigarettenkonsum zur Person möglich. Das war als Beispiel, was halt pseudonym halt effektiv bedeutet. Wenn es jetzt anonym wirklich wäre, dann wäre dies nicht möglich. So, zum Datenschutz. Also erstmal werden die ganzen Daten von Geldkartentransaktionen 6 Jahre gespeichert. Also es heißt eigentlich so, dass wohl alle oder zumindest noch fast alle Daten, die überhaupt mit Geldkarten erzeugt wurden, wohl noch in Datenbanken rumliegen, weil es das System noch nicht viel länger gibt. Und eben Banken beteuern eben, dass keine personenbezogenen Daten gespeichert und ausgewertet und irgendwas werden, aber wo Daten sind, können auch mal Begehrlichkeiten geweckt werden. Wie zum Beispiel die strategische Kriminalitätsanalyse im BKA irgendwo zeigt. Das ist also so eine Analyse von so einer Abteilung im BKA, die sich zur Verwendungsmöglichkeiten von Geldkarten im Verbrechensbekämpfung Gedanken gemacht hat. Und die haben also da Datenauswertungen vorgeschlagen zum Thema Fahndung, also dass man irgendwie Karten quasi irgendwie blacklist oder so und dann immer, wenn diese Karte irgendwo verwendet wird, dass halt die Polizei Mitteilung bekommt, wo das war, wenn man die Geldkarte irgendwie auflädt am Automaten, dann ist es ein Online-Vorgang und das heißt also, die Polizei könnte dann augenblicklich Informationen kriegen. Wenn man damit bezahlt, dann wird es irgendwann später abgerechnet, dann dauert es noch länger. Dann können Sie zum Beispiel die Verwendung von Geldkarten zur Überprüfung von Alibis verwenden. Also wenn jemand irgendwo sagt, er war mittags in München, seine Karte ist irgendwo mittags aber irgendwo in Nürnberg verwendet worden, dann schwächt es wohl sein Alibi. Dann zum Beispiel kann man Bewegungsbilder ergänzen. Also man kann gucken, wo er in der Vergangenheit mit Karte bezahlt hat, um Informationen darüber zu kriegen, wo er sich aufgehalten hat. Man kann damit Zeugen und Tatverdächtige ermitteln. Also wenn irgendwo ein Banküberfall war, dann kann man gucken, eine halbe Stunde vorher oder nachher in der Umgebung, wo wer alles mit Geldkarte bezahlt hat und die dann irgendwie einladen zur Vernehmung. Und halt eventuell auch zur Überführung von Tatverdächtigen führen. So, dann schreiben Sie hier, die rechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung dieser Daten liegen weitgehend vor. Und was Sie dann dennoch davon abhält, das jetzt irgendwie auszuwerten ist, beim derzeitigen Verbreitungsgrad der Geldkarte ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher Ermittlungsansatz schon heute ergibt, sehr gering. Also wenn das Ganze hier Belgien mit ihrer Proton-Karte hat, dann würde es vielleicht anders ausschauen. Ein weiteres Problem, dass halt der Besitzer nicht unbedingt der Nutzer sein muss, also gerade so bei diesen kontoungebundenen Karten, aber häufig sind halt auch bei Automaten oder Kassen irgendwie Überwachungskameras installiert und dann kann man halt nachgucken, wer das auch wirklich war. So, und dann schreiben Sie noch, dass Multifunktionskarten weitere Ermittlungsansätze ergeben könnten. Und Beispiele sind die Zugangsberechtigung, also dass man halt irgendwie Zutritt zu irgendwelchen Firmengebäuden, Büros irgendwie protokolliert werden, dann Mitgliedsausweise und Zeitkartenfunktionen im öffentlichen Personennahverkehr, wie wir es halt schon vorhin erwähnt hatten, dass halt da eben bei dieser Bestpreisabrechnung dann halt auch irgendwo Bewegungsprofile entstehen. Dann so ein Beispiel für so eine Multifunktionskarte, also diese Bredel City Card, die in Ravensburg verwendet wird. Ich glaube, es war die erste City Card ihrer Art. Da gibt es Geldkarte drauf und auch noch Kundenkarte für viele Händler kann man drauf tun. Und die Kundenkarte bringt dem Kunden maximal 3% Rabatt. Der Händler bekommt Kundenbindung, trägt aber die ganzen Kosten. Und der Herausgeber der Karte bekommt Zins- und Gebührenannahmen und kann die Daten sammeln. Das war auch wieder so ein Punkt, wo irgendwie Leute Daten konzentriert irgendwie in die Hände bekommen, wo vielleicht nicht ganz so toll ist. Ja, Nachteil für den Kunden ist eben diese Datensammelei. Dann die Datensammelei tritt auch dann in Aktion, wenn er gar nicht mit Geldkarte bezahlt, sondern halt eben nur diese Kundenkartenfunktion verwendet. In Planung ist zumindest auch noch dieses Nahverkehrsticket auf die CTC-Karte zu tun, dass man dann also noch mitprotokollieren kann, wo jemand rumfährt. Und ein Nachteil ist, wenn der Chip kann kaputt gehen. Das heißt also, ich kaufe dann plötzlich irgendwo was ein beim Bäcker, ist alles schön verpackt, er steckt die Karte rein und nichts tut sich, weil der Chip irgendwann kaputt gegangen ist. Aber nachdem die Karte personengebunden ist, ist zumindest das Geld nicht weg. Und die Punkt ist halt nach 6 Monaten wieder weg, was halt bei solchen Kundenkarten, Punktekarten relativ weit verbreitet ist. So, Antragsformular, dieser Citycard, da muss man angeben die Adresse, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum, dann noch von Partner und Kinder Name und Geburtsdatum und dann schreiben Sie hier in den AGB, sofern der Teilnehmer ausdrücklich sein Einverständnis erklärt hat, kann der Systembetreiber, die Akzeptanzstelle bzw. das beauftragte Unternehmen die Daten für Zwecke der Marktforschung etc. übermitteln und nutzen. Also nicht als Einverständnis erklärt hast, dann wohl in dem Nutzungserklärung, die man dann irgendwo dann abhakt, steht dann drin, ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Angaben gespeichert und verarbeitet werden. Und das ist, denke ich, defaultmäßig abgehakt. Und das bezieht sich dann wohl auf diesen Absatz hier. Und dürfte wohl dann bei den meisten Leuten dann halt zutreffen. Ja, diese City Cards, die schießen aus dem Boden wie die Pilze. Da gibt es Buchholz, Buszertifikat, Ludwigsburg, Eichstätt, Kulmbach, Bad Lauterbach, Stadt Essen, Amberg, vielleicht noch mehr, vielleicht verschwinden sie auch irgendwann mal wieder, weil es sich nicht lohnt, keine Ahnung. Wird sich zeigen in der Zukunft. Andere nette Karte ist eine multifunktionelle Geldkarte, die sogenannte Asylcard. Auch genannt Smartcard im Asylverfahren im Beamtendeutsch. Das ist also wohl immer noch im Planungsstadium. Angefangen hat das Ganze bei unserem Herrn Kanter. Wie es momentan aussieht, weiß ich nicht. Und sie haben sich dafür jedenfalls einen sehr vielfältigen Einsatz ausgedacht. Und zwar Identitätsnachweis, Zugangskontrolle in der Unterbringung, Anwesenheitsnachweis, finanzielle Abrechnung gegenüber Vermietern, Speicherung der Verfahrensdaten, Nachweis der Empfangsberechtigung für Leistungen, Nachweis der Meldepflichtung, Arbeitserlaubnis, Patientenkarte und elektronische Geldbörse. Also im Prinzip alles, was ein Asylant tun möchte, braucht die Karte dazu. Er soll dann wohl auch kein Bargeld mehr bekommen, sondern nur noch Geld auf der Geldbörse. Also alles, was er damit tut, kauft, wird protokolliert oder kann protokolliert werden. Wenn er zum Arzt geht, wenn er jedes Mal, wenn er seine Unterkunft betritt, verlässt, kann protokolliert werden. Und die Daten, die sie gerne irgendwie drauf hätten, das sind also persönliche Daten wie Name etc., Staats-, Volks-, Religionszugehörigkeit, biometrische Daten, Daten zum Stand des Asylverfahrens, Angaben zur räumlichen Aufenthaltserlaubnis, Angaben zur Sozialleistung, Unterkunft, Krankheiten und Abschiebungshindernisse. Was relativ umfassend ist.
Das könnte man dann gleich mit so einem Bewegungsmelder verbinden, oder?
Ja, also die Karten werden vermutlich ohne Batterie noch sein, also kontaktgebunden, aber man könnte durchaus da auch kontaktlose Karten irgendwie verwenden und dann irgendwo Installationen so im Stadtbereich irgendwo anbringen, um dann gucken, wo die rumlaufen. So, also erstmal ist natürlich der Asylbewerber auf seine Asylkarte angewiesen, was auch teilweise heute schon an Universitäten so ist, weil man halt zum Beispiel Univerwaltung und Mensen halt nur mit Karte bezahlen kann, weil man sich nur mit Karte zur Prüfung anmelden kann und damit halt irgendwo auch seine Karte braucht. Und dann, was halt auch noch zu bedenken ist, wenn halt Asylbewerber diese Karte einsetzen, dann muss die auch irgendjemand auslesen. Und ich denke mal, dass dann wohl in jedem Polizeiauto ein Kartenleser mit entsprechendem Auslesecomputer irgendwo installiert wird, damit die damit auch irgendwas anfangen können und nicht irgendwo einen aufgreifen und dann hält er seine Karte und dann muss er irgendwo wieder hingefahren werden, um damit irgendwas anfangen zu können. Also wird wohl die entsprechende Infrastruktur dabei sein. So, und wenn jetzt schon mal in jedem Polizeiauto so ein Kartenleser drin ist, wäre das doch eigentlich eine Verschwendung, den nicht auch noch anderweitig zu nutzen. Also dass man vielleicht auch gleich die ganzen Personalausweise mit Chips versieht und entsprechende Daten drauf tut, kostet dann nicht mehr so viel. So, dann die dritte E-Purse, die ich vorstellen möchte, ist Mondex. Warum die interessant ist, ist nämlich die einzige E-Purse, die es so gibt, die Transaktionen zwischen Karten erlauben. Also es ist möglich, von der Bank Geld auf eine Karte zu bringen, von der Karte auf eine zweite Karte, von dieser Karte auf die nächste Karte und von der Karte wieder zurück zur Bank. Und damit würde also eigentlich die Karte hier inzwischen, diese grün gemahlene, der Bank gar nicht auffallen und würde sie eigentlich gar nicht sehen. Allerdings gibt es eine maximale Karte nach Karte Bezahlvorgänge zwischen Bankvorgängen. Und zufälligerweise werden auf dieser Karte auch Vorgänge gelockt. Und dann ist halt die Frage, entspricht diese Anzahl dieser maximalen Bezahlvorgänge zwischen Bankvorgängen in etwa der Anzahl der Einträge, die halt in diese Logdatei passen oder nicht? Und werden die halt dann, wenn ich bei der Bank wieder Geld drauf lade oder verifizieren lasse, werden die Daten übertragen zur Bank oder nicht? Und deswegen ist wohl eher davon auszugehen, dass halt trotz dieser Features, dass halt gerade von Karte Vorgänge möglich sind, die Karte dann halt wieder doch nicht anonym ist, sondern halt auch wieder im besten Fall pseudonym ist und es halt die Bezahlvorgänge trotzdem noch im Hintergrundsystem bei der Bank irgendwo mitprotokolliert werden. So, die vierte E-Purse, das ist ZEPS, das ist Common Electronic Purse Specifications. Interessant ist diese jetzt nun, weil sie wohl viele nationale Systeme irgendwo ablesen wird. Vermutlich auch irgendwann mal Geldkarte. Die unterstützt Währungsumrechnungen, arbeitet auf Public Key und Zertifikatsbasis. Und da sind halt auch wieder Logdaten drauf. Mal so ein Auszug davon, also der Ditte ist Datum und Uhrzeit der Transaktion, dann Transaktionsnummer, ID des Händlerkartenherausgebers, die Händlerkarten-ID, also auch wieder die halt in dem Fall die Seriennummer vom Händler seiner Karte, der Acquirer-ID, dann Händlerkartentransaktionsnummer, Transaktionsbetrag, Ortsbeschreibung des Händlerterminals, allerdings nur optional. Landeshändlerterminals und hinten dran noch so proprietäre Daten, was im Prinzip freigehalten ist für das, was halt Banken gerne drin hätten, was noch nicht abgedeckt ist. So, als Fazit. Also das zentrale Element ist also meiner Meinung nach diese karteneindeutige Seriennummer, die also durch alles irgendwie durchwandert und was halt auch als Index für Datenbanken verwendet wird. Nummern, auch wenn sie nur kurz sind, sind nicht so ganz kritisch. Nicht umsonst möchte man in Deutschland keine Personennummern haben, sondern maximal irgendwie Nummern auf Ausweisen drauf, die sich auch wieder ändern können. Um halt keine Personennummern haben, die halt in allen Datenbanken verwendet werden kann, um auch irgendwie Kreuzabgleiche machen zu können. Entscheidend sind eben deswegen auch die im Hintergrund laufenden Datenbanken, wo die eigentlich wichtigen Daten auch abgelegt sind. Und Karten haben halt auch den Nachteil, dass sie halt der Datenverarbeiter halt eben nur drankommt, wenn die auch irgendwo im Leser drin steckt oder am Leser irgendwo dran ist, dass er mit dem kommunizieren kann. Die Datenbank im Hintergrund, da hat halt immer Zugriff drauf. Daten werden auch häufig mithilfe des Kunden gesammelt, eben bei diesen Kundenkarten und Bankkarten. Bei Kundenkarten halt eben mit ein bisschen so Goodie, so Leckerli, das meint, der Kunde hätte was davon. So ein bisschen Prozent, die sich meiner Meinung nach nicht so richtig lohnen für den Aufwand und für die Daten. Ob Daten ausgewertet verwendet wird, kann man schlecht sagen, irgendwas Außenstehender, weil es halt im Hintergrund passiert. Da muss man wohl den irgendwie glauben und sich auf irgendwelche Datenschutzgesetze verlassen, wenn man es benutzen möchte. Und wenn halt mal, und dann muss halt auch so gesagt werden, wenn schon mal Daten da sind, dann wecken die halt auch Begehrlichkeit. Und wenn ich jetzt halt Daten jetzt momentan bei momentanen Lage irgendwo unbedenklich sind, dann kann es durchaus sein, dass halt irgendwann ein Gesetz verabschiedet wird oder irgendjemand sich halt irgendwas anders ändert und in 2 Jahren dann halt diese Daten halt in bedenklicher Art und Weise ausgewertet werden. Ja, was kann man dagegen tun? Also erstmal sich fragen, will man für 1% Rabatt, die man vielleicht kriegt, Daten für sich sammeln lassen? Dann was anderes Nettes ist noch, wenn man pseudonyme Karten hat, also Geldkarten zum Beispiel oder irgendwelche Prepaid-GSM-Karten, die könnte man auch tauschen und damit halt auch das ein bisschen mehr von der Person entkoppeln. Dann allgemein sich über den Karteneinsatz Gedanken machen und nicht nur bei Karten, sondern allgemein am besten Datenentstehungen ganz vermeiden, wo sich halt vermeiden lässt. So, noch ein paar URLs und Bücher und so. Literatur über Chipkarten allgemein. Das beste Buch ist eigentlich der Handbuch der Chipkarten. Ist jetzt neu rausgekommen für die Auflage von diesem Jahr. Dann über so kontaktlose Karten. Auch dieses Jahr rausgekommen neu. Dritte Auflage ist RFID-Handbuch. Da ist auch so ein Überblick über vor allem diese kontaktlose Seite drin. Über diese Glastransponder und diese ganzen Geschichten. Gut, Magnetkartenbuch und das ist halt Buch über diese Java-Card-Technologie. Dann ein paar OLs im Internet, bisschen mehr über diese GSM-Positionsbestimmungen, Informationen über Mondex, Proton, Geldkarte. Dann hier relativ interessant hier diese Verichip-Seite, wie sie es anpreisen. Wenn man auf diese Hauptseite hier geht, bekommt man leider nur eine Flash, 100%ige Flash-Seite. Da hinten drin lässt sich dann besser leben. Dann, das ist hier diese Digital Angel-Seite mit diesen GPS-GSM-Überwachungsteilen. Die sind also schon kaufbar. Dann über die Bredel City Card und hier gibt es so ein kleines PDF, schon ein dickeres PDF-Büchlein über dieses Thema Asylcard. Und hier gibt es auch die Slides als PDF zum Runterladen. So, Fragen bitte. Und dann ins Mikrofon. Also wenn, fangen wir da hinten an.
Mich würde interessieren, ob es Erfahrungen mit Tauschringen für Karten gibt. Also vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht in anderen Ländern, weil das ja ein ganz angenehmer Effekt ist. So.
Also ich habe von solchen Sachen nur mal gehört. Gibt es hier vielleicht einen, das was kennt? Am eigenen Leibe irgendwie?
Also ich weiß, dass es für die Payback-Karte explizit in Süddeutschland war das, glaube ich, so ein Verein gegeben hat, der war einmal als Verein Mitglied geworden, hat die dann irgendwie 1000 Mal dupliziert und an alle Vereinsmitglieder rausgegeben. Die dürfen das aber, glaube ich, inzwischen nicht mehr.
Also von Payback oder für Payback gab es zumindest mal vom FI oder irgend sowas, so eine Payback-Karte, die halt konnten sich da irgendwie bestellen und die hatten alle die gleiche Nummer hinten drauf und damit konnte man wohl für guten Zweck diese Punkte irgendwie sammeln. Die gibt es hier anscheinend im Archiv zu kaufen. Nachdem es sie zu kaufen gibt, scheint es dann wohl auch noch zu funktionieren. Das Ganze gibt es auch in der Schweiz mit den Migros-Kundenkarten und noch irgendeine andere Kundenkarte.
Berlin gibt es regelmäßig Einkaufen gehen mit Asylbewerbern.
Mikrofon, dass die Leute hören.
Ja, in Berlin gibt es regelmäßig Einkaufen gehen mit Asylbewerbern von der Karte runter, dass man sozusagen sich vor dem Supermarkt trifft und sich dann selber seine Brötchen holt von des anderen Karte und ihm Bargeld dafür gibt. Es hat wohl auch schon, also Reichelt, die Supermarktkette, hat also nach mehreren Sitzungen auf Bürgersteigen vor deren Filialen sich überreden lassen, aus dem Verfahren auszusteigen, zum Beispiel schon. Nein, du gibst ihm das Geld.
Ich will nochmal drauf zurückkommen, auf die Karte, von der du gesprochen hast, wo man auch biometrische Daten vielleicht, das war bei der Asylkarte, oder? Dass da eventuell...
Ja. Asylcard bestehende Überlegungen, ja.
Ja. Mich interessiert einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Iris-Scan oder sowas dahinterlegen will, ein Iris-Abbild, wie viel Speicherplatz ich dafür brauche oder für einen Fingerabdruck, weißt du das?
Also Fingerabdruck sind wohl so 250 bis 1 Kilobyte, also 200 Bytes bis 1 Kilobyte rum. Iris-Scan weiß ich nicht. Also sind auf jeden Fall Daten, die durchaus auf Karten draufpassen. Also die Fingerabdrucksdaten, die kommen ans EEPROM rein, weil das EEPROM halt die Daten also persistent hält, wie halt so eine Floppy. Und wenn man also sieht, also EEPROM bis zu 80 Kilobyte, also das ist ein halbes Kilobyte, ist da eigentlich nichts.
Ich habe mal eine Frage zu den Transpondern und zu Bewegungsmeldern oder Bewegungsprofilerfassung. Wenn ich jetzt so eine Asylkarte habe und die ausgelesen werden kann, wenn ich die Stadt verlasse oder an bestimmten Punkten, gibt es Isolationen für dieses Sender, dass ich die einfach meinetwegen in Alufolie einwickle und die nicht mehr funktioniert dann, beziehungsweise nicht ausgelesen werden kann?
Also Alufolie einwickeln reicht zum Beispiel. weil dann die ganzen RF-Eigenschaften verändert werden, abgeschirmt wird. Ich habe auch mal irgendwo eine spezielle Kartenschutzhülle aus Metall gesehen, die für den Zweck einfach gedacht war, dass man irgendwie seine Karte für Zutrittskontrolle irgendwo reinsteckt, dass sie halt nicht unerlaubt irgendwo entfernt ausgelesen werden kann. Aber wo es sowas gibt, weiß ich nicht. Aber alle Folie reicht bestimmt aus.
Hi, ich würde gerne nochmal auf den Punkt Tausch der Karten zurückkommen. Mich würde interessieren, was das für Implikationen hat hinsichtlich der hinsichtlich eventueller Ermittlungen. Also wenn die kleine GSG 9 der Kriminalpolizei plötzlich vor der Tür steht und sagt, sie haben eine Smartcard gekauft, die können nachvollziehen, dass damit was ganz Böses passiert ist.
Tja, was die dann machen, weiß ich auch nicht.
Naja, die wichtige Frage ist, wer ist dann haftbar, strafbar und ähnliches?
Also erstmal irgendwie was Illegales gemacht haben, wirst du sicherlich nicht. Aber ich meine, wenn man groß Pech hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie einem da irgendwas anhängen. Wenn man das vielleicht irgendwie regelmäßig macht und halt auch irgendwie genügend Zeugen irgendwie aufbringt, dass man die Karten tauscht oder so, dann dürfte es auch für die vermutlich wieder schlechter ausschauen, dass man irgendwas nachweisen kann oder was anhängen kann.
Inwiefern weißt du was drüber, dass solche RFID-Tags eingesetzt werden sollen, um die Barcodes auf so normalen Waren, weiß ich, Cola-Dosen oder sonst was abzulösen für so Scannerkassen und vor allen Dingen inwiefern das irgendwann mal dahin laufen wird, dass so eine Cola-Dose nicht nur eine Nummer drauf hat, ich bin eine Cola-Dose, sondern ich bin die Cola-Dose Nummer 500 aus dem Werk so und so, also dass jede Cola-Dose eine eigene Nummer hat, wo man schon gehört hat, dass sowas in Amerika wohl in der Planung ist.
Also ich glaube nicht, dass was in nächster Zeit kommt. Ja. Mikrofon?
Zu diesem Thema kann ich sagen, dass es mittlerweile drucktechnisch möglich ist, also solche Tags einfach schon während des Druckvorganges, das heißt im Rahmen der Labelung eines Artikels bereits aufzubringen, was jetzt auf die Kosten natürlich deutlich reduzieren wirkt. Und da kann ich nur bestätigen, was da eben gesagt wurde, in den USA ist man da schon soweit und der Barcode hat mit Sicherheit also in den nächsten 5 Jahren ausgedient.
Also Barcodes sind zumindest wieder neu irgendwie in Vorbereitung, also ich denke nicht, dass sie halt groß Barcodes irgendwie wieder neu standardisieren würden, jetzt in den USA, in Deutschland, Europa, wenn sie damit schon so weit wären. Also ich glaube, wenn noch 2 weitere Ziffern angehängt, weil der Raum zu eng wird. Wenn sie kontaktlos nehmen würden, dann gehe ich mir davon aus, dass sie halt das gleich gemacht hätten und dann halt noch die alten Barcodes irgendwo hinausgezögert hätten, weil es auch Geld kostet, das Ganze, die Kassen umzustellen. Ja. Also irgendwann eine Weile werden wir davon schon noch verschont bleiben. Irgendwann kommen kann es mit Sicherheit, weil es vermutlich auch Verwaltung irgendwo in den Läden vielleicht vereinfacht.
Wenn ich jetzt eine kontaktbehaftete Karte habe, welche Möglichkeiten hätte ich denn, um rauszukriegen, um was für eine Karte es sich da handelt und wie ich die ansprechen kann und auslesen?
Das ist im Prinzip eine Rumprobiererei größtenteils. Also man kann gucken, ist über eine Speicherkarte, reagiert es auf irgendwie Protokolle wie I-Quadrat, C oder auf irgendwie 2-3 Protokolle, reagiert es auf ein Reset wie halt eine Prozessorkarte, was steht in diesem ANSI-Reset drinnen, habe ich den schon irgendwo anders mal gesehen und dann kann ich halt ausprobieren, geht halt Kommando 1, geht Kommando 2, wie reagiert kann man auf Kommando 3, 4, 5, Standard zum Beispiel für Select ist A4, wie reagiert die Kommandos auf A4s und dann irgendwie herauszufinden, was für Dateien, was für Kommandos sie unterstützt, um dann mit Scans durchzuprobieren, herauszufinden, welche Dateien drauf sind, auszuprobieren, wie sie auslesbar sind oder auch nicht auslesbar sind und dann auch die Daten wieder darauf interpretieren. Also wenn man irgendwie eine unbekannte Karte hat, dann ist da halt auch irgendwie relativ viel Arbeit drin, das irgendwie zu interpretieren und auch Erfahrung irgendwie nötig.
Wo kann man denn solche Kartenleser erwerben, beziehungsweise was kosten sie? Und drittens, werden sie von Linux unterstützt und welche Hersteller können Linux-Unterstützung garantieren oder haben das?
Also jetzt nur kontaktgebunden oder allgemein für alle Karten?
Kontaktlose wie auch kontaktbehaftete.
Also kontaktbehaftete ist relativ einfach, weil es halt für Prozessorkarten halt den Standard gibt, an dessen Kommunikation sich die ganzen Karten halten. Und da werden relativ viele Karten unterstützt, Kartenleser unterstützt. Am einfachsten zu kriegen ist vermutlich die von Tobitoko beim Konrad oder teilweise bei Banken die von reiner STT mit USB-Anschluss. Und also es gibt für Linux einige Projekte, also einfach mal im Internet mal nach Linux und Smart Card oder so suchen und da finden wir als Muscle und Skis etc. und da gucken, welche Treiber es für welche Kartenleser es da Treiber gibt. Bezüglich kontaktlose Seite sieht es nicht so rosig aus, einfach schon aus dem Grund, weil es da sehr viele verschiedene Standards gibt. Jeder Hersteller irgendwo so ein eigenes Süppchen kocht. Also wenn ich jetzt Skipass brauche, dann muss ich mir einen Laser von Legic besorgen. Wenn ich jetzt einen Laser für die Mensa-Karte brauche, dann muss ich mir einen für MyFair-Karten besorgen. Wenn ich jetzt eins für dieses Picotech haben möchte, dann muss ich mir einen von Insight besorgen. Zum großen Teil sind also auch die ganzen Kartendoku, die ganzen Laserdoku und Protokolle sind also unter NDA nur erhältlich und deswegen schaut es da ziemlich mau aus.
Ich hätte keine Frage, sondern eine Ergänzung. Du hast die Unikarts erwähnt und ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Also es gibt vor allem in ostdeutschen Unis extrem viele Unis oder eigentlich schon fast alle haben diese Unikarts eingeführt. Ich komme aus Chemnitz und kann da sagen, ich habe persönlich, aber natürlich viele andere Studenten auch extrem negative Erfahrungen damit gemacht. Am Anfang wurde uns versprochen, dieses Ding bleibt freiwillig. Jetzt ist dieses Ding mehr oder weniger Zwang. Man muss dieses Ding nehmen. Und ich finde, an diesem Beispiel wird ganz besonders deutlich, was uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich bevorbesteht, nämlich die Verknüpfung von zig Funktionen, die alle auf einer Karte integriert werden. Wir haben mit dieser TU-Karte mittlerweile 7 Funktionen, die abgedeckt werden und es werden immer mehr. Ganz normal, am Anfang steht natürlich, dass das Ding ein Studentenausweis ist. Als nächstes kommt, dass das ein Semesterticket ist, also dass ich damit den öffentlichen Nahverkehr nutze. Das nächste ist, es ist eine Mensa-Karte, also ich bezahle mein Essen damit. Bei uns ist es so eine Transponder-Karte, also drahtlos. Das nächste ist, dass ich damit in der Uni verschiedene Dienste, wie zum Beispiel im Rechenzentrum, das Drucken bezahlen kann, also eine Bezahlfunktion. Dann kann ich das Ganze oder muss ich das Ganze als Kopierkarte in der Bibliothek und anderswo benutzen. Und als nächstes ist die Zugangskontrolle für verschiedene Räume, also Labore und die Rechnerpools und so weiter mit integriert. Und als letztes, was demnächst, oder ich weiß gar nicht, kann schon sein, dass es ab diesem Semester funktioniert, der Bibliotheksausweis integriert ist. Das sind mittlerweile 7 Funktionen, was fast den gesamten normalen Alltag eines Studenten umfasst. Und alleine, wenn ich daran denke, was im Zusammenhang mit 11., 9. und Rasterfahndung an den deutschen Unis abgegangen ist, was da alles zusammenhängt, wenn ich das alles mit dem hier verknüpfe, da wird man nur schlecht dabei. Und da muss ich sagen, da finde ich es immer wieder sehr bedenklich. Es sitzen bestimmt eine Menge Studenten im Raum. Wenn das bei euch an den Unis passiert, lasst es euch nicht einfach so gefallen und euch das Ding auf die Nase drücken, sondern denkt erstmal nach, bevor ihr das in die Hand nehmt.
Also bei uns erlangt das bis jetzt nur so ein billig gedruckter Papierwisch, den man sich am besten noch laminiert, damit er nicht dann im Laufe des Halbjahres irgendwie zerfällt. Okay, also wenn keine mehr Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich da vorne.
In der Diskussion ist ja eine neue Krankenversichertenkarte mit mehreren Funktionen. Ist dir darüber etwas bekannt, wie die ausschauen soll, welche Funktionen da integriert werden und welche Daten damit gespeichert werden sollen?
Ich habe nicht besonders viel davon gehört. Also soweit ich mitgekriegt habe, scheint wohl die Idee zu sein, dass halt wieder die ganzen Daten irgendwo eine Datenbank hinten dran abgelegt sind und dass diese Krankenkarte ein Arzt als Authentifizierungsmittel nutzt, um quasi rechtmäßig für seinen Patienten da auf diese Daten zugreifen zu können. Also viel mehr drüber weiß ich auch nicht. Okay, dann danke fürs Zuhören und Mahlzeit.